Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Das Verteidigungsministerium hat bei der Sanierung der Gorch-Fock Fehler eingeräumt und in großen Teilen einem Bericht des Bundesrechnungshofs damit zugestimmt. Kurz vor der Sendung habe ich Fregattenkapitän Marco Thiele interviewt. Er hat selbst auf der Gorch-Fock gedient und gehört heute dem Bundeswehrverband an. Warum er findet, dass die deutsche Marine ein Segelschulschiff braucht und er dem Bericht des Bundesrechnungshofs in Teilen nicht nachvollziehen kann, gleich in wenigen Minuten. In Hamburg sind tausende Schüler mit der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg auf die Straße gegangen. Donald Trump steht innenpolitisch stark unter Druck und der Konflikt zwischen Indien und Pakistan scheint sich zu entspannen. All das sind Themen dieser Sendung, die wie immer mit der Presseschau endet. Thema dort unter anderem die Schülerproteste zum Klimaschutz. Blick auf Berlin. Ende 2015 waren für die Sanierung der Gorch-Fock knapp 10 Millionen Euro veranschlagt worden. Inzwischen liegen die Kosten bei 135 Millionen Euro. Die mit den Arbeiten beschäftigte Elsfleter Werft hat einen Insolvenzantrag gestellt. Schon zu Beginn des Jahres hatte der Bundesrechnungshof daher eine Kostenexplosion konstatiert. Heute dann bestätigte das Verteidigungsministerium, dass die Vorwürfe des Rechnungshofs zutreffen, zumindest weitgehend. Über die Einzelheiten aus dem Ressort von Ursula von der Leyen berichtet unser Korrespondent Theo Gers.
Das Verteidigungsministerium streicht bei der Gorch-Fock die Segel. Knapp zwei Monate nach dem vernichtenden Bericht des Bundesrechnungshofes über die Kostenexplosion bei der Instandsetzung des gut 60 Jahre alten Segelschulschiffs räumt das Ministerium ein. Die gravierenden Vorwürfe über die eigenen Fehler, die seit Ende 2015 gemacht wurden, als der Segler ins Trockendock kam, treffen überwiegend zu. So steht es in einem Bericht des Ministeriums an den Bundestag, über den die Zeitung Die Welt als erstes berichtet. Auf 39 Seiten hatten die Rechnungsprüfer im Januar penibel aufgelistet, wie das Desaster seinen Lauf nahm. Der zentrale Vorwurf: Vor Beginn der Reparaturarbeiten sei die Gorch-Fock nicht sorgfältig untersucht worden, um den tatsächlichen Zustand und damit den Umfang der Arbeiten zu kennen. Auch wurde nicht der Frage nachgegangen, ob die geplanten Reparaturen überhaupt wirtschaftlich sind oder ob ein Neubau nicht günstiger käme. Genau das räumt das Verteidigungsministerium nun ein und gelobt Besserung, so der Sprecher des Ministeriums Jens Flossdorf.
Da sind Anweisungen getroffen worden, dass künftig bei Instandsetzungsmaßnahmen vorher eine vollständige Analyse des Zustandes dort erhoben wird im Marinearsenal oder zum Beispiel bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, dass es dann eine Qualitätssicherung gibt, dass die bestimmten Qualitätsstandards genügt und darüber wacht jetzt auch eine zentrale Stelle, die im Ministerium eingerichtet worden ist.
So will das Ministerium künftig verhindern, dass sich Fälle wie der Gorch-Fock wiederholen. 15 Millionen Euro waren für die Instandsetzung ursprünglich eingeplant, dann stiegen die Kosten, zunächst auf 70 und zuletzt auf 135 Millionen Euro. In einem Punkt wehrt sich das Ministerium aber auch gegen den Bundesrechnungshof. Eine Gefahr für Leib und Leben der Stammbesatzung und der Offiziersanwärter, die regelmäßig zur Schulung auf die Gorch-Fock kamen, habe bis zum Beginn der jetzigen Reparaturarbeiten nicht bestanden. Weniger sicher ist das Verteidigungsministerium dagegen mit Blick auf die Zukunft der Gorch-Fock. Die Werft, in der das Schiff liegt, hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Dazu kommen die untreue Vorwürfe gegen leitende Werftmitarbeiter und der Verdacht auf Bestechung bei der Bundeswehr selbst. Und die Frage nach dem Verbleib der bisher gezahlten Gelder an die Werft. All das, so Jens Flossdorf, fließe am Ende in eine Entscheidung ein, ob die Gorch-Fock repariert oder verschrottet und durch einen Neubau ersetzt wird.
Die Daten- und Faktenlage ist noch nicht vollständig geklärt, um diese Handlungsoptionen jetzt schon darzulegen und zu entscheiden. Da ist man im Moment noch dabei, da ist man auf die Werft angewiesen, da ist man auf das Marinearsenal, das Rüstungsamt in Koblenz angewiesen. Zum Teil schaut man natürlich auch, was stellt sich jetzt noch heraus bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, und dann braucht man ein Gesamtbild, dann kann man belastbare Entscheidungen treffen.
Nach einer baldigen Entscheidung über die Gorch-Fock klingt das noch nicht. Eher gilt das Prinzip Hoffnung für den Traditionssegler.
Die bisher erfolgreichen Schritte, die letzte Woche unternommen worden sind in Richtung einer Planinsolvenz der Elsfleter Werft, die können auch eine neue Basis schaffen, von der aus das Instandsetzungsvorhaben dann noch fortgesetzt werden kann.
Das Verteidigungsministerium räumt im Falle der Sanierung der Gorch-Fock erhebliche Fehler ein. Aus Berlin der Bericht von Theo Gers. Am Telefon ist Fregattenkapitän Marco Thiele, Vorsitzender Marine des Deutschen Bundeswehrverbands, der Interessensvertretung der Soldaten. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Thiele, Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie selbst auf der Gorch-Fock gedient haben, das Schiff also gut kennen, die Ausbildung dort auch gut kennen. Braucht die Marine dieses Schiff?
Ja, unbedingt. Weil auf diesem Schiff lernt man die Seefahrt kennen, man lernt die Abhängigkeit von der See kennen. Und was das Thema die Abhängigkeit von Wind und Wellen angeht, was man mit einem normalen, hochbetriebenen Schiff so nicht kennenlernt.
Ich frage deswegen, Herr Thiele, weil Frankreich und Großbritannien das ja auch ohne Segelschulschiff hinkriegen.
Das ist richtig. Deren Policy ist es, ohne Segelschulschiff zu machen. Schauen Sie sich aber weiter in Europa um. Gehen Sie nach Italien, gehen Sie nach Portugal. Dort werden Sie Segelschulschiffe finden. Die chinesische Marine hat unlängst, soweit mir das bekannt ist, 3 oder 4 Segelschulschiffe gebaut. Die Brasilianer, also die Amerikaner verfügen über ein Segelschulschiff. Also es ist sicherlich eine unterschiedliche Policy-Geschichte, aber gerade in unserer Marine hat es sich bewährt mit diesem Segelschulschiff.
Nach 60 Jahren auf See, Herr Thiele, Stahl des Rumpfes zerfressen, ist es nicht besser, das Schiff zu verschrotten und ein neues zu bauen?
Ja und nein. Also letzten Endes kommt es mir nicht darauf an, dass wir jetzt unbedingt diese Gorch-Fock haben, also in erster Linie nicht, sondern dass wir schnellstmöglich ein Segelschulschiff haben. Wenn wir ein neues Segelschulschiff haben wollen, was sicherlich eine praktische Idee gewesen wäre noch vor einigen Jahren, dann muss dieses erstmal geplant, muss ausgeschrieben werden, muss gebaut werden. Und bei den aktuellen Zeiträumen, was Rüstungsplanung in der Bundeswehr angeht, liegen wir da grob geschätzt bei 10, schlimmstenfalls sogar bei 15 Jahren, bis wir dieses Schiff haben.
Warum ist das nicht geschehen?
Das hätte man dann tatsächlich vor 10 oder 15 Jahren machen müssen. Zu dem Zeitpunkt war es meines Wissens so, dass man gesagt hat, wir erhalten die Gorch-Fock auf jeden Fall. Wir behalten sie. Und zu dem Zeitpunkt waren die Fehler, ich sag mal, die jetzt aufgetreten sind oder die man jetzt gefunden hat, offensichtlich den entsprechenden Menschen nicht so offensichtlich.
Also Fehler in Berlin?
Nein, was Fehler in Berlin angeht, was Fehler jetzt in der Planung angeht, wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Nein, hier geht es um Fehler, um technische Mängel, die aufgetreten sind, die im Laufe der Jahre auftauchen, was auch in der Natur der Sache liegt. Das ist halt ein Schiffbaustahl und der nutzt sich gewissermaßen ab über die Jahrzehnte.
Wenn wir beim Stahl sind, da können wir auch die aktuelle Debatte aufgreifen. Zwischen Bundesrechnungshof und Verteidigungsministerium geht es jetzt hin und her. Im Bundesrechnungshof ist man der Meinung, dass die Gorch-Fock schon im Jahr 2012 nach Arbeiten nicht hochseetauglich war. Die Sicherheit der Crew sei gefährdet gewesen. Erfüllt Sie das als Soldat nicht mit Sorge?
Also im ersten Moment, wenn man das hört, erfüllt mich das auf jeden Fall mit Sorge. Wenn ich mir aber die Kommandanten, also sprich die Kapitäne der letzten Jahre anschaue und auch Teile der Besatzung, die ich persönlich kenne, dann kann ich nur sagen, das stimmt einfach nicht. Das sind Menschen, die würden es nie zulassen, dass andere Menschen zu See fahren und beziehungsweise in dieser Ausbildung dort Gefahr für Leib und Leben herrscht. Also diese Unterstellung bedeutet ja, dass wir im Prinzip ein Verfahren gegen die ehemaligen Kommandanten, gegen ehemalige Besatzungsangehörige eröffnen müssten wegen fahrlässiger Körperverletzung. Also zumindest ist der Risiko, dass eine Körperverletzung entsteht. Und das halte ich schlicht und einfach für absurd.
Ich frage das auch deswegen, weil der Bundesrechnungshof darauf beharrt.
Das mag ja sein, dass der Bundesrechnungshof darauf beharrt. Ich sehe das keinesfalls. Es mag in einzelnen Teilen Situationen gegeben haben, die nicht ungefährlich sind. Seefahrt generell ist nicht ungefährlich. Auf Kriegsschiffen zu dienen ist außerdem auch nicht ungefährlich. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt in Streitkräften keine hundertprozentige Sicherheit für das eigene Leben. Das liegt in der Natur der Sache. Des Weiteren gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit in der Seefahrt. Die gibt es nie. Und ich halte das für etwas, für keine richtige Vorgehensweise. Zu behaupten, das wäre Gefahr für Leib und Leben und deshalb hätte man das Schiff bereits früher aus dem Verkehr ziehen müssen.
Dass bei der Sanierung des Schiffs, Herr Thiele, aber einiges nicht gut gelaufen ist, das hat ja jetzt auch das Verteidigungsministerium zugegeben, die Missstände zugegeben. Das waren allerdings alles schon Sachen, die der Bundesrechnungshof Anfang des Jahres benannt hat. Verantwortlich gemacht worden ist bisher keiner. Wie erklären Sie sich das?
Naja, die Frage ist, wen will man für das System, was in der Instandsetzung von Schiffen und Booten in der Marine, das betrifft ja nicht nur die Gorch-Fock, wen will man für dieses System verantwortlich machen?
Die Verteidigungsministerin?
Letzten Endes ist damit niemandem gedient, wenn jetzt die Verteidigungsministerin deswegen zurücktreten würde. Damit würde das Problem nicht gelöst werden, damit würde es nicht besser werden.
Bundeswehrführung?
Da gilt letzten Endes das Gleiche für. Was die Bundeswehr machen muss, definitiv aus meiner Sicht machen muss, ist das System der Instandsetzung ändern. Da hilft es nichts, wenn jetzt irgendwelche Köpfe rollen. Das ist ja wie beim Fußball, das wird immer gerne gemacht, dann wird der Trainer rausgeschmissen und auf einmal spielt die Mannschaft besser. Das wird an dieser Stelle nicht funktionieren können.
Nur, dass beim Fußball natürlich keine Steuergelder verbraten werden.
Da muss ich Ihnen allerdings recht geben, das ist natürlich richtig. Die Frage ist, wir sind jetzt an einem Punkt, wo eine große Summe bereits ausgegeben worden ist. Die Zahlen schwanken irgendwo zwischen 60, 70 und 80 Millionen. Allein, dass die Zahlen da schon schwanken, ist, finde ich schon etwas beängstigend, da gebe ich Ihnen recht. Aber dieses Geld ist ausgegeben. Und Sie müssen sich die Gorch heute vorstellen als großen Revell-Bausatz, der in der Werft liegt. Das heißt, Sie haben jetzt die beiden, wenn Sie einen Revell-Baukasten mit Schiffen öffnen, dann haben Sie immer zwei Rumpfhälften. So, das müssen Sie sich vorstellen, die beiden Hälften sind jetzt zusammengeklebt und der Rest liegt da überall rum. Das heißt also, das jetzt einfach wegzuwerfen und etwas Neues zu bauen, von dem eben erwähnten Zeitansatz mal ganz abgesehen, würde es außerdem dazu führen, dass Sie wirklich dann wirklich nochmal extra Geld verbrennen.
Das heißt, wenn Sie den Hut auf hätten, was würden Sie machen oder veranlassen?
Ich würde dieses Schiff auf jeden Fall zu Ende wieder zusammensetzen. Ich würde aber auf jeden Fall auch eine ganz klare Kante setzen und würde sagen, zusätzliche Ausgaben sind nicht zulässig. Punkt.
Aber dieser Werft, Sie wollten auf die Werft kommen, bitte.
Genau. Die Werft hat ordentlich Geld bekommen. Der Werft ist ordentlich Geld zugesagt worden. Wie weit das jetzt kaufmännisch sinnvoll ist, damit in eine kontrollierte Insolvenz zu gehen und so weiter, das vermag ich nicht zu beurteilen. Dazu fehlt mir die Fachkenntnis. Aber der Bund sollte dann auch erst weiter zahlen, wenn die Werft ein vernünftiges Konzept vorlegt, wie sie dieses Schiff zu Ende bauen will. Alles andere wäre unseriös. Und wie schon erwähnt, wir sind an einem Punkt, wo wir viel Geld ausgegeben haben. Noch weiter kann es jetzt eigentlich nicht mehr sein, weil es ist so viel Geld geflossen. Das reicht locker, um dieses Schiff zu Ende zu bauen, aus meiner Perspektive.
Herr Thiele, zum Schluss, wenn Sie sich das Hin und Her zwischen Verteidigungsministerium, die Diskussion so ansehen, auch die Verwerfungen mit der Werft, wäre es Ihnen manchmal lieber, dass Entscheidungen in diesem Bereich an der Flensburger Förde als im Berliner Regierungsbezirk getroffen würden?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich würde mir wünschen, dass in solchen Situationen, und das machen andere Nationen deutlich besser, als wir das machen, dass wir, ich sag mal, einen größeren Einfluss darauf haben, und zwar nicht nur einen politischen, sondern auch kaufmännischen Einfluss, was die Instandsetzung von Schiffen und Booten angeht. Wir haben das, möchte ich ganz kurz noch ausholen, wir haben schon immer die Schiffe und Boote instand gesetzt, also im Prinzip zur Inspektion gebracht alle 2 Jahre. Das macht man mit Kriegsschiffen, so grob gesagt. Und es wird aber bereits vorher gelegt, dass vermutlich alles kaputt ist. Und es wird auch bereits vorher festgelegt, wie lange das dauert. Das hat noch nie funktioniert. Ich habe das zum ersten Mal Ende 1991 erlebt. Und da hat es schon nicht funktioniert. Da war klar, die Werften bieten auf einen Katalog. Und die Werften wissen ganz genau, in dem Moment, wo das Schiff aus dem Wasser kommt, dann findet man noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wie viele Sachen noch zusätzlich, die Preise erhöhen und die Werftliegezeit verlängern. Ich habe keine Zahlen dafür verfügbar, aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat eine einzige Werftliegezeit in der deutschen Marine oder von Schiffen und Booten der deutschen Marine ist rechtzeitig fertig gewesen.
Fregattenkapitän Marco Thiele, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Im Oktober des vergangenen Jahres war der saudische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Die Reaktionen international fielen verbal scharf aus. Deutschland hatte auf die Tötung gar mit einem Rüstungsexportverbot nach Saudi-Arabien reagiert. Die wichtigen sicherheitspolitischen Partner in der EU, beispielsweise Frankreich, waren dem Schritt allerdings nicht gefolgt. Nicht nur aus Paris gibt es jetzt Kritik. Auch innerhalb der schwarz-roten Koalition in Berlin gibt es Streit. Wie weiter umgehen mit Saudi-Arabien? David Zayons hat die Einzelheiten.
Die Diskussion um Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien spaltet die Regierungsfraktionen. Nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi hatte die Bundesregierung einen Exportstopp verhängt. Seitdem habe Saudi-Arabien Konsequenzen gezogen, sagt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart.
Das war unsere Reaktion auf diesen Vorfall. Ich glaube, dass das Signal in Riad auch entsprechend verstanden wurde. Es hat meines Erachtens auch in Riad hinter den Kulissen entsprechende Reaktionen gegeben.
CDU-Politiker Hart will das Exportverbot von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien deshalb wieder lockern. SPD-Fraktionsvize Sören Barthol widerspricht.
Wo Herr Hart jetzt seine Geheiminformationen her hat, erschließt sich mir nicht. Für mich stellt sich das so dar, es hat sich eigentlich nichts verändert, es wird weiter vertuscht, es wurden ein paar Köpfe geopfert von weiter unten, die nicht wehtun, aber an der Sache an sich hat sich nichts verändert.
Die SPD bleibt deshalb bei ihrem Nein zu den Rüstungsexporten. Einen Spiegelbericht, wonach sich die Bundesregierung darauf geeinigt habe, den Exportstopp nochmal um 2 Wochen zu verlängern, wollte Regierungssprecher Seibert nicht bestätigen.
Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist dieses: Die Gespräche innerhalb der Bundesregierung werden laufend geführt. Und weil die Zeit drängt, müssen im Laufe des März Entscheidungen getroffen werden.
Das Thema ist auch deshalb so sensibel, weil Rüstungsprojekte mit europäischen Partnern betroffen sind. Frankreich und Großbritannien beschweren sich, dass sie wegen des Exportstopps keine Rüstungsgüter mit deutschen Bauteilen nach Saudi-Arabien verkaufen dürfen. CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul sieht künftige Projekte gefährdet.
Dann wird niemand mehr bereit sein, mit Deutschland gemeinsam Kampfflugzeuge oder gemeinsame neue Panzersysteme zu entwickeln, wie das jetzt beabsichtigt ist.
Mit Blick auf die europäischen Partner deutet SPD-Politiker Barthol Kompromissbereitschaft an. Bei kleinen Bauteilen könnte es Ausnahmen geben.
Es gibt natürlich Unterschiede, ob wir über Patrouillenboote reden oder ob wir über Schalter für irgendwelche anderen Geräte reden. Ich glaube, da kann man gegebenenfalls abstufen.
Aus der Opposition gibt es deutliche Worte. Sevim Dadlen, abrüstungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, ist komplett gegen Rüstungsexporte in die Region.
Ich finde das Ausfuhrverbot für Waffen an die islamistische Kopfabdiktatur Saudi-Arabien muss dringend verlängert und eigentlich längst auf die gesamte Jemen-Kriegsallianz ausgeweitet werden.
Die Bundesregierung muss auch über Saudi-Arabien hinaus grundsätzlich klären, wie sie es mit den Rüstungsexporten hält. Im Koalitionsvertrag hatte sie vereinbart, die deutschen Rüstungsexportrichtlinien zu schärfen. Bislang kommt sie damit aber nicht richtig voran.
Union und SPD streiten über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Aus Berlin David Zajons. Sie ist erst 16 Jahre alt und doch schon eine Symbolfigur für den weltweiten Klimaprotest. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat nun erstmals auch in Deutschland gemeinsam mit Schülern für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Mehrere tausend Mädchen und Jungen waren es heute in Hamburg, die mit ihr auf die Straße gegangen sind und nicht in der Schule waren. 3.800 Teilnehmer waren es, das sagt die Polizei. 10.000 Teilnehmer, das sagen die Veranstalter. Das Engagement hat erneut eine Debatte um die Schulpflicht entfacht. Aus Hamburg der Bericht unseres Landeskorrespondenten Axel Schröder.
Schon am Hamburger Gänsemarkt hatten sich morgens früh um 8:30 über 1000 Schülerinnen und Schüler versammelt, um für mehr Klimaschutz und gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu demonstrieren.
Das ist zwar ein sehr komplexes Thema und für viele auch schwer zu fassen, aber ich denke nicht, dass uns das von der Handlung abhalten sollte, weil das einfach super wichtig ist, weil es hier um unsere aller Zukunft geht.
Wir sind hier, damit wir irgendwie was verändern können, weil man sich ein bisschen ohnmächtig fühlt, wenn diese ganzen Politiker Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft beeinflussen.
Aber nicht nur Schüler waren gekommen, sondern auch Eltern und Großeltern.
Dass die Schüler so mobil machen, finde ich grandios.
Ich bin total beeindruckt von der Greta Thunberg und von diesem ganzen Protest. Ich finde das sensationell, dass die jungen Leute für ihre Zukunft streiken.
Den Vorwurf, nur zur Demo zu kommen, um die Schule zu schwänzen, wiesen die jungen Demonstrantinnen zurück.
Wenn wir nicht zur Schule gehen, dann zählt das auch ein Zeichen. Wenn wir an einem Samstag hierher kommen würden, dann würde der Aufruhr darum natürlich viel kleiner sein. Also somit kann man noch viel mehr, glaube ich, zeigen, wie wichtig einem das ist.
Auch der Sprecher der Schulbehörde Peter Albrecht machte sich ein Bild von der Lage. Er erklärte, mit welchen Konsequenzen die streikenden Schülerinnen und Schüler zu rechnen haben.
Zunächst mal ist es so, dass ein unentschuldiges Fehlen zur Folge hat, dass es registriert wird, dass aufgenommen wird. Die Eltern werden kontaktiert, weil man natürlich, die haben eine Pflicht zu erfahren, wo Schülerinnen und Schüler sind. Und wenn das Fehlen weiterhin unentschuldigt ist, hat das zur Folge, dass eingetragen wird. Leistungen, die nicht erbracht wurden, werden mit 0 Punkten gewertet. Und im Wiederholungsfall wird natürlich das Gespräch mit den Eltern gesucht, denn die sind ja verantwortlich.
Bei der Abschlusskundgebung vor dem Hamburger Rathaus waren nach Polizeiangaben 3.800, nach denen der Veranstalter 10.000 Demonstrierende versammelt. Jubel brandete auf, als die Schwedin Greta Thunberg auf die Bühne kam. Sie begrüßte die Schülerschaft mit einem knappen Moin, machte klar, worum es ihr geht.
For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis. But we will make sure that they will not get away with it any longer. we will continue to school strike until they do something. And we are striking because we have done our homework and they have not.
Greta Thunberg hielt eine kurze Rede. Die Schülerinnen und Schüler waren trotzdem begeistert.
Ich glaube, sie ist für uns alle ein Vorbild, weil sie uns zeigt, wie es losgeht. Und jetzt haben wir auch 10.000 Menschen heute sind zusammengekommen und tun das, was sie getan hat, weil sie uns zeigt, dass es alles nicht okay ist. Und sie zeigt, dass wir was verändern müssen. Und das tun wir jetzt auch.
Schon am 15. März wollen die Schüler wieder demonstrieren. Nicht nur in Hamburg und Deutschland, sondern weltweit.
Greta Thunberg nun auch in Hamburg bei einer Schülerdemonstration, Axel Schröder berichtete. Von Hamburg gehen wir in die USA. Kaum ein Tag ohne eine weitere Schlagzeile aus dem Weißen Haus in Washington. Kurz nach seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un befindet sich US-Präsident Donald Trump wieder zu Hause unter Druck. Gegen den Rat seiner Mitarbeiter soll er seinem Schwiegersohn Jared Kushner Zugang zu streng geheimen Dokumenten verschafft haben. Noch vor kurzem hatte Trump behauptet, er sei in diese Angelegenheit nicht involviert gewesen. Aus Washington hören Sie den Bericht unseres Korrespondenten Thilo Kössler.
Nicht nur das FBI und die CIA waren in Sorge, sondern auch Trumps Planungschef John Kelly, sein nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster und der Justiziar des Weißen Hauses Robert McGahn. Der war schon im September 2017 dem Rat der Geheimdienste gefolgt und hatte Jared Kushner nur einen eingeschränkten Zugang zu Staatsgeheimnissen gewährt. Eine Entscheidung, der sich im Februar 2018 Stabschef John Kelly anschloss. Er kassierte auch noch den temporären Zugang zu Top-Secret-Informationen und schloss damit Ivanka Trump und ihren Mann Jared Kushner von dem täglichen Sicherheitsbriefing des Präsidenten aus. Mit dem Effekt, dass der Mann, der für Trump eine Friedenslösung für den Nahen Osten ausarbeiten soll, keinen Zugang mehr zu geheimen Informationen aus dieser Krisenregion hatte. Das sorgte nicht nur für Unmut bei Jared Kushner und in der Familie Trump, sondern auch für schlechte Stimmung im Weißen Haus. Bis Donald Trump nach Informationen der New York Times ein Machtwort sprach und die Sicherheitsfreigabe für Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner anordnete. Demnach war die offizielle Darstellung falsch, wonach die Sicherheitsfreigabe auf dem normalen und offiziellen Dienstweg erfolgte und die Beteuerung Donald Trumps eine Lüge, wonach er sich niemals in die Frage der Sicherheitsfreigabe eingemischt habe.
I was never involved with the security.
Das sagte Donald Trump in einem Interview mit der Times im Januar dieses Jahres. Und genauso äußerte sich auch Ivanka Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC im Februar dieses Jahres.
The president had no involvement pertaining to my clearance or my husband's clearance.
Nach der Order des Präsidenten waren Stabschef John Kelly und der Justiziar des Weißen Hauses Robert McGahn derart alarmiert, dass sie interne Protokolle anfertigten. Sie seien vom Präsidenten angewiesen worden, die Sicherheitsfreigabe zu genehmigen, hieß es da. Niemand bezweifelt, dass der Präsident den individuellen Zugang zu hochbrisantem Geheimmaterial genehmigen, ja anordnen kann. Doch zwei Fragen bleiben offen. Warum lief Donald Trump Gefahr, auf diese Weise den Eindruck zu erwecken, das Weiße Haus sei unter seiner Führung zu einem Familienunternehmen mutiert, das sich über ernste Sicherheitsbedenken der eigenen Geheimdienste hinwegsetzt? Und zweitens, weshalb hatten die Behörden so große Bedenken gegenüber Jared Kushner? Darüber gibt es keine offiziellen Angaben. Doch die US-Medien fanden in all den Monaten Hinweise über Hinweise, die die Vorsicht der Sicherheitsdienste gegenüber Jared Kushner durchaus begründen. So unterhielt auch Kushner Kontakte zum russischen Botschafter Kislyak, die er den US-Behörden zunächst verschwieg. Er soll dem Mann Putins in Washington sogar die Einrichtung eines geheimen Kommunikationskanals ins Weiße Haus angeboten haben. Und er traf sich mit dem Chef einer russischen Bank, die US-amerikanischen Sanktionen unterlag. Die heikle Sache ist die. Jared Kushner ist nicht nur Berater und Schwiegersohn des Präsidenten, er ist auch New Yorker Immobilienunternehmer, der nicht nur finanzielle Interessen hat, sondern auch finanzielle Probleme. Allein die Schulden für das prestigeträchtige Hochhaus in 666 Fifth Avenue sollen sich auf 1,2 Milliarden Dollar belaufen. Erst im Januar 2019 wurde die jüngste Refinanzierung fällig. Das Unternehmen Kushner stand deshalb in Verhandlungen mit staatsnahen Investoren aus China, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien, wo sich Kushner persönlich bei Kronprinz Mohammed bin Salman um Kredite bemüht haben soll. Und überall war der Unternehmer Kushner gleichzeitig auch im politischen Auftrag des amerikanischen Präsidenten unterwegs. Nicht nur die Geheimdienste fragen sich, ob diese Doppelfunktionen stets sauber zu trennen sind oder ob sich nicht fast zwangsläufig Interessenkonflikte ergeben. Das ist einer der Gründe, weshalb die Demokraten im Repräsentantenhaus nach Bekanntwerden der Recherchen der New York Times nun Konsequenzen ziehen werden. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, sagte, es dürfe keine Nepotismusausnahmen in Sicherheitsfragen geben. Die Ausschüsse wollen Jared Kushner vorladen, Ivanka Trump und Donald Trump Jr. Will sagen, die Familie und das ganze Unternehmen Donald Trumps stehen im Fokus staatlicher Ermittlungen.
Donald Trump hat die Sicherheitsfreigabe für Schwiegersohn Jared Kushner angeordnet. Aus Washington der Bericht unseres Korrespondenten Thilo Kössler. Es ist 23.35 Uhr. Sie haben den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag, die Kurzberichte. Der Bundesgerichtshof, der BGH in Karlsruhe, hat erstmals ein Mordurteil nach einem tödlichen Autounfall gegen einen Raser bestätigt. Die Details von Klaus Hempel.
Vor 2 Jahren hatte der damals 24-jährige Täter ein Taxi gestohlen. Er war betrunken, hatte keinen Führerschein, fuhr los. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Mit bis zu 155 km/h raste er durchs nächtliche Hamburg, um die Polizei abzuhängen, überfuhr Ampeln und lenkte das Auto auf eine dreispurige Gegenfahrbahn. Irgendwann verlor er die Kontrolle über den Wagen und stieß mit mindestens 130 km/h frontal mit einem Großraumtaxi zusammen. Ein Fahrgast starb, der Fahrer und ein weiterer Insasse überlebten mit schwersten Verletzungen. Das Landgericht Hamburg verurteilte den Raser wegen Mordes sowie zweifachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Angeklagte habe mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt, er habe den Tod anderer billigend in Kauf genommen. Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof nun bestätigt. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Es ist das erste Mal, dass der BGH die Verurteilung eines Rasers wegen Mordes billigt. Vor einem Jahr hatte der BGH die Verurteilung von 2 Berliner Rasern wegen Mordes aufgehoben, weil die Richter den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt ansahen.
In Argentinien sorgt der erschreckende Fall eines 11-jährigen Mädchens für schwere Diskussionen. Sie war vergewaltigt und dadurch schwanger geworden. Die Behörden ordneten an, sie muss das Kind zur Welt bringen. Menschenrechtler sind empört. Anne Herberg.
Der Fall schockiert Argentinien. Einer 11-Jährigen, die nach einer Vergewaltigung schwanger wurde, ist eine Abtreibung verwehrt worden, obwohl das Gesetz dies in solch gravierenden Fällen ausdrücklich erlaubt. In der 23. Woche wurde nun ein Kaiserschnitt vorgenommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Argentiniens Gesundheitsbehörden vor, die Rechte des Kindes mit der unberechtigten Verzögerung des Eingriffs schwer verletzt zu haben. Der Fall war von den Behörden in der nordargentinischen Provinz Tucumán bereits 5 Wochen zuvor erfasst worden. Eine Staatsanwältin habe die Klinik angewiesen, die Schwangerschaft nicht zu unterbrechen, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz. Für zusätzliche Empörung sorgten die Erklärungen des Erzbischofs von Tucumán, Carlos Sanchez, der zum Schutz der 11-Jährigen und des Neugeborenen aufrief und deren Namen bekannt gab. Die Überlebenschancen des 23 Wochen alten Babys sind gering. In Argentinien sind Schwangerschaftsabbrüche in Fällen von Vergewaltigung oder der Gefahr für das Leben der Mutter und des Kindes erlaubt. In der Praxis wird das Gesetz besonders in den konservativen Provinzen dennoch oft nicht umgesetzt. 2018 wurde ein Gesetzesprojekt für ein liberales Abtreibungsrecht im Parlament knapp abgewiesen. Der damalige Gesundheitsminister Adolfo Rubinstein schätzte, in Argentinien würden jährlich rund 350.000 illegale Abtreibungen durchgeführt.
Die Europäische Volkspartei erwägt nun doch den Rauswurf der Fidesz-Partei des rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Auch EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber schließt einen solchen Schritt nicht mehr aus. Holger Roman.
Für Viktor Orbán und seine Fidesz wird die Luft in Brüssel allmählich dünn. Nach Informationen aus dem konservativen Parteienverbund EVP haben bereits 8 von insgesamt 51 nationalen Mitgliederverbänden angedeutet, dass sie einen Ausschluss der ungarischen Schwesterpartei begrüßen würden. Für ein solches Verfahren, knapp 3 Monate vor der Europawahl, sprechen sich demnach christdemokratische Gruppierungen aus Schweden, Finnland, Portugal sowie den 3 Benelux-Staaten aus. Das gemäß EVP-Satzung nötige Quorum von 7 Mitgliedsparteien aus 5 Ländern sei inzwischen erreicht. Auch der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, der CSU-Vize Manfred Weber, schließt einen Rauswurf der rechtsnationalen Fidesz inzwischen nicht mehr aus. In einer Vorabmeldung des Spiegel wird der Niederbayer mit der Bemerkung zitiert: Wir reden darüber derzeit innerhalb der EVP. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Lange Zeit hatte sich Fraktionschef Weber mit Kritik an Orbán und dessen EU-feindlichem Kurs zurückgehalten. Eine offenbar mit Steuergeldern finanzierte Wahlkampfaktion des ungarischen Premiers hatte zuletzt aber auch seinen Unmut erregt. Auf den Plakaten werden EU-Kommissionspräsident Juncker und der US-Investor George Soros unfair attackiert und mit illegaler Einwanderung in Verbindung gebracht. Weber hatte Orbán daraufhin zu einem Richtungswechsel aufgefordert. Juncker, der selbst EVP-Mitglied ist, hatte die Kampagne durch eine Sprecherin als irreführend und sachlich falsch bezeichnen lassen. Offen ist noch, ob und wann sich Europas Konservative mit der Causa Orbán befassen wollen und ob die erforderliche Mehrheit für einen Ausschluss der Fidesz zustande kommt.
Damit kommen wir zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 26.026 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und landete bei 7.151 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Jan Plate.
Die Welt des Autofahrens und der Fortbewegung verändert sich dramatisch. Darauf stellen sich große deutsche Autobauer ein. Daimler und BMW kooperieren nun bei der Entwicklung autonomer, also selbstfahrender Autos, und haben ihre Carsharing-Aktivitäten zusammengelegt. Nun wandelt sich der Münchner Autovermieter Sixt weiter, denn für die Zukunft geht es darum, verschiedenste Formen der Mobilität anzubieten. So hat Sixt eine Smartphone-App vorgestellt, mit der das angestammte Geschäft Autovermietung mit Carsharing und Fahrdiensten verzahnt wird. Das kam an der Börse gut an. Aktien von Sixt sind um 8% gestiegen. Ein Autozulieferer ist die Düsseldorfer Rheinmetall. Da hat sich der Konzern in einem schwierigen Umfeld gut geschlagen. Der zweite große Bereich ist das Rüstungsgeschäft. Rheinmetall stellt Kanonen für Panzer, etwa den Leopard, und Artillerie sowie Munition und andere Waffentechnik her. Die Auftragsbücher sind voll. Und das, was Anleger da in Geschäftsbüchern lesen, kam heute gut an. Aktien von Rheinmetall sind schließlich um 10% gestiegen. Der deutsche Aktienindex DAX hat sich um fast 1% verbessert auf 11.602 Punkte. Investoren haben chinesische Wirtschaftsdaten Mut gemacht. Auf Geschäftszahlen des Industriegaseherstellers und DAX-Konzerns Linde haben Anleger enttäuscht reagiert mit einem Minus von fast 1,5%.
Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder gab es in den ersten beiden Tagen der dritten und entscheidenden Runde zwar ein wenig Bewegung, aber keine nennenswerte Annäherung der Positionen. Bis heute Abend lag noch kein Angebot der Arbeitgeber auf dem Tisch. Die Folge: Arbeitgeber und Gewerkschaften werden morgen Vormittag in Potsdam ihre Verhandlungen fortsetzen. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde mit den Einzelheiten.
Zuerst ging gar nichts. Dann hieß es, man habe sich angenähert. Dann stockte es wieder. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder erweisen sich als zäh und mühsam. Für Freitagabend hatten die Arbeitgeber ein Angebot angekündigt. Es ließ auf sich warten. Zu weit war man doch noch in zentralen Punkten auseinander. Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes.
Wir haben Aufholbedarf gegenüber Bund und Kommunen, wollen Anschluss halten an die freie Wirtschaft, und wir müssen für die Besten im Land, die wir gewinnen wollen, eben bessere Konditionen anbieten.
Deswegen fordern die Gewerkschaften 6% mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 200 Euro. Darüber würden sich vor allem die unteren Lohngruppen freuen, die die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder stellen. 6% ist eine Hausnummer, doch als großer Knackpunkt erwies sich erwartungsgemäß die Reform der Entgeltordnung. Lohngruppen sollen neu sortiert werden, Erzieher und Lehrer höher angesiedelt. Das muss Gruppe für Gruppe durchgerechnet werden. Matthias Kollatz, Berliner Finanzsenator und Verhandlungsführer der Länder.
Was das bedeutet für bestimmte Angestelltengruppen, was das vielleicht auch bedeutet an bestimmten finanziellen Folgen. Und da ist es eben so, da wir teilweise ja auch eine sehr heterogene Verteilung über die Bundesländer von den einzelnen Positionen haben, ist es wichtig, sich darüber zu vergewissern, ob wir da ein gemeinsames Verständnis haben. Da glaube ich schon, dass wir ein Stück weitergekommen sind.
Aber nicht weit genug, um ein Angebot vorzulegen. Verdi-Chef Frank Bsirske sprach am Freitagnachmittag von erst 20% Wegstrecke, die zurückgelegt seien. Neben der Reform der Entgelttabelle nannte Bsirske noch andere drängende Fragen, die vor einem möglichen Kompromiss geklärt werden müssen.
Wie stellt sich die Arbeitgeberseite zu ihrer Initiative den Eckpfeiler des Eingruppierungssystems im öffentlichen Dienst, nämlich die Definition des Arbeitsvorgangs, neu fassen zu wollen, mit entsprechend negativen Rückwirkungen auf die Eingruppierungsmöglichkeiten der Beschäftigten? Wie verhalten wir uns zum Thema Attraktivitätssteigerung in der Krankenpflege? Und was kommt am Ende beim Lohn raus?
Klar ist, es muss ein Gesamtpaket geschnürt werden. Und die Gewerkschaften stellen sich quer beim Versuch, Arbeitsvorgänge als weniger anspruchsvoll zu definieren, um sie niedriger einstufen und schlechter bezahlen zu können. Das machte Ulrich Silberbach vom Beamtenbund klar.
Damit würde eine große Abqualifizierung der Arbeit, der Gesamtarbeit erfolgen. Und das ist für uns natürlich eine rote Linie.
Die Materie ist also genauso komplex wie die ebenfalls langwierigen Verhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen im vergangenen Jahr. Nur noch ein Stück komplizierter, weil die Länder mehr Angestellte und Beamte beschäftigen als Bund und Kommunen zusammen. Das wurde Verhandlungsführer Kollatz nicht müde zu betonen.
Und natürlich ist es so, auch wenn man über verschiedene Themen redet, am Ende ist nur dann etwas geeint, ist nur dann etwas vereinbart, wenn man alles vereinbaren kann. Und so weit sind wir noch nicht, aber wir bemühen uns darum, weiterzukommen.
Am späten Abend und in der Nacht sollte weiter verhandelt werden, solange die Kräfte reichen. Am Samstagmorgen um 9 soll die Runde dann fortgesetzt werden. Auch ein Scheitern war weiter nicht ausgeschlossen.
Immer noch kein Angebot bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Unsere Landeskorrespondentin in Brandenburg, Vanja Bode, berichtete. In 3 Fällen, das hat der israelische Generalstaatsanwalt angekündigt, möchte er gegen Regierungschef Benjamin Netanyahu Anklage erheben. Der Vorwurf lautet Korruptionsvorwürfe. Netanyahu steht stark unter Druck. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Israel im Jahr 2008. Gegen Ehud Olmert, damals Premierminister, wurde wegen Korruptionsverdachts ermittelt. Ein gewisser Benjamin Netanyahu, damals in der Opposition, forderte vehement Olmerts Rücktritt. Er steckt bis zum Hals in den Ermittlungen, sagte Netanyahu vor über 10 Jahren. Dadurch besitzt Olmert kein moralisches oder politisches Mandat mehr, um wichtige Entscheidungen für den Staat Israel zu treffen. Denn es besteht der Verdacht, dass seine Entscheidungen seinem politischen Überleben dienen und nicht dem nationalen Interesse. Ehud Olmert kündigte in jenem Jahr seinen Rücktritt an. Doch der aktuelle Premierminister Netanyahu, der einst gegen Olmert ausgeteilt hatte, lehnt das ab. Auch Netanyahu steht unter Korruptionsverdacht. Der Generalstaatsanwalt wirft ihm Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vor. Die Anklage läuft vorbehaltlich einer Anhörung, in der sich Netanyahu zu den Vorwürfen äußern soll. Und so trifft es nun Benjamin Netanyahu. Die Oppositionsführerin Shelly Yachimovic forderte auf dem Internetportal Ynet seinen Rücktritt. Er kann bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten und er darf das Amt des Premierministers nicht mehr ausüben. Aus einem ganz einfachen Grund. Netanyahu kämpft gerade um sein politisches Überleben. Und wenn ein Mann einen solchen Kampf führt, kann er nicht gleichzeitig für sein Land kämpfen. Alle Entscheidungen, die er ab jetzt treffen wird, werden im Schatten dieser einen Sache stehen, die ihn rund um die Uhr beschäftigen wird. Für diese Sache könnte Netanyahu zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Netanyahu aber sagt, die Vorwürfe gegen ihn würden sich bald in Luft auflösen. Er spricht von einer Hetzjagd gegen ihn und seine Familie. Am 9. April wird in Israel gewählt. Israels Premierminister argumentiert, unter ihm erlebe Israel das beste Jahrzehnt seiner Geschichte. Bisher hält Netanyahus Likud-Partei zu ihm. Auch parteiinterne Konkurrenten, denen Ambitionen nachgesagt werden, Netanyahu abzulösen. Einer von ihnen ist Yuli Edelstein. Wir müssen den Premierminister nach seinen Erfolgen in der Sicherheit, der Politik und der Wirtschaft beurteilen, sagte Edelstein dem Hörfunksender Kan. Völlig zu Recht haben alle unsere Koalitionspartner angekündigt, dass sie Netanyahu weiterhin als Premierminister vorschlagen wollen. Der Likud startet in der kommenden Woche seinen Wahlkampf mit Netanyahu an der Spitze. Niemand wird ihn ersetzen oder strebt seinen Platz an. Doch Netanyahu, einer der populärsten Politiker in Israels Geschichte, könnte seiner Partei nun mehr schaden als nützen. Laut Umfragen könnten sich nach der Anklage unter Vorbehalt Anhänger vom Likud abwenden. Die Opposition ist fest entschlossen, den Premierminister bis zu den Wahlen in knapp 6 Wochen unter Druck zu setzen. Die linke Partei Meretz plant am Wochenende eine große Demonstration in Tel Aviv. Dann werden die Demonstranten erneut Netanyahus Rücktritt fordern und ihn an jenen Satz aus dem Jahr 2008 erinnern, als Benjamin Netanyahu vehement den Rücktritt von Premier Ehud Olmert forderte, weil der unter Korruptionsverdacht stand, so wie Netanyahu im Jahr 2019.
Nachdem gegen Benjamin Netanyahu Anklage unter Vorbehalt erhoben wurde, mehren sich die Forderungen, dass Israels Premier zurücktreten soll. Benjamin Hammer berichtete. An der Stelle noch der Hinweis, das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um 7:15. Falls Sie den Kommentar von Tim Aßmann verpasst haben, Blick ins Internet dlf.de. In den vergangenen Tagen schien sich eine bedrohliche militärische Konfrontation abzuzeichnen. Nun gibt es im Konflikt zwischen Indien und Pakistan erste Zeichen der Entspannung. Pakistan hat heute einen zuvor festgenommenen indischen Piloten wieder freigelassen. Bernd Muschborowska berichtet.
Unter großem Jubel von vielen Schaulustigen ist der von Pakistan gefangen genommene indische Pilot an Indien zurückgegeben worden. An der Wagha Border, einem Grenzübergang zwischen Lahore und Amritsar, hatten sich seit dem frühen Morgen hunderte Inder versammelt, um den neuen Volkshelden in Empfang zu nehmen. Wir warten hier schon seit 4 Uhr. Immer wieder wurde die Übergabe verschoben. Aber egal, wir warten, denn er ist unser Held. Während die indische Regierung und auch viele Inder die Rückgabe des gefangenen Piloten gemäß der Genfer Konvention als Selbstverständlichkeit betrachten, bezeichnete Pakistans Premierminister Imran Khan diesen Schritt gestern im Parlament als Geste des Friedens. Für Indien sei die Gefahr damit aber nicht vorüber, erklärte der Kommandeur der indischen Streitkräfte, Generalmajor Surinder Singh Mahal. Wir bleiben in höchster Alarmbereitschaft, sowohl an der Line of Control als auch an der offiziellen Grenze. Das gilt für unsere Flugabwehr und auch unsere Bodentruppen. Wir sind bereit, jede nur denkbare Provokation Pakistans zu beantworten. Die Lage zwischen den beiden verfeindeten Atommächten ist weiter angespannt. Pakistan sagte heute seine Teilnahme an einem Treffen der Organisation für islamische Zusammenarbeit in Abu Dhabi ab, weil auch der indische Außenminister dort eingeladen war. Indiens Premierminister Narendra Modi wiederum steht im eigenen Land unter großem öffentlichen Druck, gegenüber dem Erzfeind Pakistan Härte zu zeigen. In den nächsten Monaten soll ein neues Parlament gewählt werden und eine zu große Nachgiebigkeit könnte die Popularität des Regierungschefs beschädigen. Gespräche mit dem Erzfeind Pakistan will die indische Regierung erst führen, wenn die Regierung in Islamabad ernsthafte Maßnahmen gegen die Terrorgruppen unternimmt, die von pakistanischem Boden aus operieren. Pakistan bestreitet deren Existenz. Dieser Punkt sei ausschlaggebend für die weitere Entwicklung, sagte der Politologe VPS Sidhu vom Center for Global Affairs in New York, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Indien hat klargemacht, dass solange es Gruppen gibt, die Indien angreifen und dabei in irgendeiner Form aus Pakistan unterstützt werden, entweder ideologisch oder logistisch, dann wird Indien zurückschlagen. Das macht diese Situation so besonders gegenüber früheren. Und die pakistanische Seite wird dann auch wieder zurückschlagen und so weiter. Und so kann die Lage eskalieren. Die pakistanische Luftfahrtbehörde hat heute die teilweise Freigabe des Luftraums über Pakistan bekannt gegeben. An den internationalen Flughäfen in Islamabad, Quetta, Peshawar und Karachi darf der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Der gesamte Luftraum über Pakistan soll am 4. März freigegeben werden. Wegen der Spannungen mit Indien und den militärischen Einsätzen der Luftwaffe der beiden verfeindeten Nachbarländer waren vor 2 Tagen alle Überfluggenehmigungen gestoppt worden. Viele internationale Fluggesellschaften waren gezwungen, ihre Flugpläne zu ändern und die Flüge zwischen Südostasien und Europa weiträumig umzuleiten.
Pakistan gibt den zuvor festgenommenen Piloten an Indien zurück. Bernd Muschborowska berichtete. Wir kommen um 23.53 Uhr zur Presseschau. Andreas Dieles im Studio.
Die Themen heute: die Schülerproteste für mehr Klimaschutz und die Vorwürfe gegen den israelischen Regierungschef Netanyahu. Bei den Schülerdemos in mehreren deutschen Städten beschäftigt sich die Neue Westfälische aus Bielefeld. Seit Jahren klagen Erwachsene, dass sich junge Menschen doch endlich mal politisch und gesellschaftlich engagieren sollten. Seit einigen Wochen aber gehen die Schüler und Studenten auf die Straße, um für ein sauberes Klima und eine bessere Umweltpolitik zu demonstrieren. Dabei nehmen sie sich die Freiheit, den Schulunterricht zu schwänzen. Die Südwestpresse aus Ulm bemerkt: Natürlich wäre die Ernsthaftigkeit glaubwürdiger, wenn die Demonstranten ihre Freizeit drangeben würden statt den Unterricht. Aber würden sie dann so viele Teilnehmer anziehen und Aufmerksamkeit erregen? Auch die Berliner Morgenpost findet: Die Tatsache, dass sie freitags für ihren Protest die Schule schwänzen, sollte weniger wiegen als ihre Botschaft. Rettet die Erde, und zwar jetzt. Die Jugend sollte ernst genommen werden, statt sie wieder einmal nur zu kritisieren. Und die Mitteldeutsche Zeitung schreibt, in jeder Generation gibt es Beispiele, wie junge Menschen etwas zum Besseren wenden. Hören wir ihnen zu. Nach dem wärmsten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist es an der Zeit. Dagegen kritisiert der Reutlinger Generalanzeiger, Zitat, stereotype Vorwürfe bei den Demonstranten. Es geht nicht um Interessenausgleich, die Sorgen um Arbeitsplätze spielen keine Rolle. Greta und ihre Bewegung ist eine neue Spielart des Populismus. Die Welt wird in Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Jung und Alt aufgeteilt. Zu den Korruptionsvorwürfen gegen Israels Premierminister Netanyahu meint der Tagesspiegel aus Berlin: Für Netanyahu gilt bis zum Beweis des Gegenteils die Unschuldsvermutung. Nur wird er sich um seine Verteidigung ausreichend kümmern können, wenn er im Amt bleibt? Der Premier ist davon überzeugt. Einen Rücktritt schließt er bislang kategorisch aus. Dabei war es Netanyahu selbst, der 2008 als Oppositionsführer den damaligen Premier Ehud Olmert zum Amtsverzicht drängte, weil dieser unter Korruptionsverdacht stand. Die westfälischen Nachrichten aus Münster ergänzen: Netanyahu kämpft weiter nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Doch er muss bei der Parlamentswahl am 9. April mit empfindlichen Verlusten rechnen. Freuen kann sich sein aufstrebender Gegenspieler Benny Gantz mit seinem neuen Bündnis Blau-Weiß. Er wird zum Hoffnungsträger für die wachsende Gruppe der Wähler, die sich nur eins wünschen: einen Wandel in Jerusalem. Auch die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel blickt auf die Wahlen. Vor einem Vierteljahr stand Netanyahus Likud in Umfragen noch gut da, weil ihm seine Anhänger solide Wirtschaftspolitik zuschrieben und in ihm einen Sicherheitsgaranten im Konflikt mit den Palästinensern sahen. Nun ist vieles anders. Die angekündigte Anklage erhöht nun den Druck auf den Premier immens. Es sieht so aus, als schrecke er darum selbst vor einem Pakt mit den rechten Extremisten der jüdischen Macht nach den Wahlen nicht mehr zurück.
Andreas Diehl mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Unter anderem Thema die Debatte über Rüstungsexporte. Florian Probst ist dort im Interview. Und die Tarifgespräche. Entschuldigung, mein Name ist Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Es ist spät. Kommen Sie gut durch die Nacht.